In der heutigen Folge ist die liebe Wiebke zu Gast. Wiebke ist auch Into-Being-Coach und ist Lehrerin an einem Gymnasium. Und ich hatte neulich eine Nachricht von ihr, in der sie sagt, sie hat keine Lust mehr, ein artiges Mädchen zu sein. Und da starten wir in diesem Gespräch in Bezug auf, was bedeutet eigentlich, artiges Mädchen zu sein, oder vielleicht, was hat es auch für uns bedeutet, insbesondere auch in der Schule, also was die stillen Mädchen, und da komme ich auch her, lieber nichts sagen, weil es vielleicht ist es falsch, und ist das dann artig sein, weil ich könnte aufmüpfig sein sonst, also was steckt dahinter? Und im Laufe des Gesprächs entwickelt sich auch etwas in die Richtung, wie Wiebke aktuell ihre Schule oder die Veränderung in der Schulwelt wahrnimmt. Insbesondere in Bezug auf die Medien, die die Kinder nutzen, wie schwer es ihnen fällt, sich zu konzentrieren, sich selber zu beschäftigen, miteinander zu arbeiten oder Freude haben im Umgang miteinander. Das machte mich total betroffen und ich finde das so wichtig, dass wir das mal hören, weil es immer so mein Eindruck ist, die Arbeit mit unseren Kindern beginnt zu Hause. Wenn wir zu Hause nicht mehr mit unseren Kindern agieren und das Miteinander Mensch sein, also das Miteinander erleben, vorleben, kann es auch in der Schule nicht mehr sein. Und dann wird unsere Gesellschaft genauso, wie sie zum Teil schon ist, nämlich gar nicht mehr miteinander, sondern nur mit der Technik. Und das ist ein bisschen pauschal, das weiß ich, aber das zu hören, wie das schon Einzug hat in das Erleben in der Schule, hat mich stutzig gemacht. Also ich bin dankbar, dass Wiebke das so erzählt hat, und ich glaube, es ist ein Aufruf an uns alle, da mal doll drüber nachzudenken, wie es nach vorne raus sein darf, ob es nicht schöner ist, wieder Mensch-zu-Mensch-Beziehungen zu leben, zu üben und unseren Kindern vorzuleben. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören der Folge und teilt total gerne eure Gedanken damit, vielleicht auch eure Erfahrungen, die ihr habt. Lasst es mich wissen. Alles Liebe, eure Dorte. Und eine Ergänzung habe ich noch. In dieser Folge hatten wir ganz viele Technikprobleme und ich habe zwischendurch die Aufnahme manchmal gestoppt und wieder neu angefangen. Ich hoffe, dass dennoch ein Flow zu erkennen ist, weil ihr kennt das schon von mir, auch wenn das so ist, ob es mal bei mir ist oder bei meinen Gästen, dass die Technik nicht funktioniert. Ich sage eigentlich immer, es hat dann einen Sinn, dass vielleicht das, was gesagt wird, gerade nicht gesagt werden sollte. Und ich möchte trotzdem auch die Sichtweise behalten, es hat trotzdem einen Sinn, dass wir gerade zu diesem Moment darüber gesprochen haben, über diese Themen. Und deshalb möchte ich auch gerne immer diese Gespräche auch an euch weitergeben, auch wenn sie nicht perfekt sind. Von daher, ich bitte um euer Verständnis beim Zuhören. Und ich glaube trotzdem, es ist ein ganz wertvolles Gespräch für euch oder vielleicht gerade deshalb. Also ganz viel Spaß beim Zuhören und alles Liebe, eure Dorte. Herzlich willkommen bei Funkelndes Ich, deinem Podcast für echte Gespräche, Herzensimpulse und leuchtende Aha-Momente. So schön, dass du da bist. Ich bin Dorte Beermann und deine Gastgeberin. Ich begleite dich hier mit Gedanken, Erkenntnissen und Coaching-Fragen auf deinem Weg zurück zu dir. Und ich freue mich, dass du bereit bist, dein inneres Leuchten wieder zu entdecken und in die Welt zu tragen. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen erstmal an euch, die zuhören. Wir haben hier heute schon Spaß, mein Gast und ich. Wir wollen nicht so gerne sagen, es liegt an der Technik, und es liegt an der Technik. Und wir sind ganz gespannt, was das Gespräch so bringen darf. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkelndes Ich. Und ganz herzlich willkommen an meinen Gast. Und zwar ist die liebe Wiebke zu Gast. Und ich erzähle kurz etwas, warum ich das gerade so toll finde, dass wir uns heute sehen. Wir kennen uns gar nicht so richtig. Wir kennen ein Kopfschütteln auf der anderen Seite. Wir kennen uns ein bisschen aus der Ferne, weil als ich in der Trainerausbildung war, warst du in unserem Azubi-Jahrgang. Aber du warst eben nicht in meiner kleinen Gruppe. Somit habe ich dich eher aus der Ferne beobachtet und du wahrscheinlich auch. Und doch kennen wir uns, weil es ein paar Momente gab, die halt irgendwie auf beiden Seiten vielleicht so Erinnerungen schaffen. Und da habe ich auch einen Wiebke-Moment. Und ich habe neulich einen Wiebke-Moment gehabt, weil ich auf einen Post bei dir bei Insta, den habe ich gesehen und habe gesagt, da kam wieder mein Impuls, ich möchte gerne mit Wiebke sprechen. Und das tun wir heute. Von daher einmal das Mikro an dich. Schön, dass du da bist, liebe Wiebke. Erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du? Erzähl mal.
Ja, vielen Dank, Dorte. Ja, also mein Name ist Wiebke Weller. Ich bin Lehrerin im Hauptberuf am Gymnasium für Musik und Französisch. Höhere Töchterfächer sind das, ne?
Höhere Töchterfächer, oh, das merke ich mir, muss ich gleich
sagen. Genau. Und ich leite da auch den Chor. Das ist eine große Leidenschaft von mir, Musik machen generell und auch vor allen Dingen Vokalmusik. Ich singe auch selber in einem ganz tollen Vokalensemble. Und ich habe aber eben vor 2,5 Jahren mich entschieden, in diese Into-Being-Welt einzutreten und da eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und es war zuerst gar nicht wirklich mit dem Ziel, Coach zu werden. Und dann hat sich das aber im Laufe der Ausbildung immer mehr verfestigt, dass es doch auch wirklich Spaß macht und ich anscheinend auch ganz gut kann, weil ich hatte am Ende der Ausbildung aus meinen Probegesprächen mehrere Leute, die gesagt haben, wir wollen das jetzt für Geld bei dir machen.
Ja, cool.
Und dann habe ich das zum Anlass genommen, tatsächlich ein Gewerbe anzumelden und einen Nebenjob anzumelden. Als Beamtin ist das ja nicht so ganz einfach.
Nein.
Und das mache ich jetzt seit einem Jahr und ich habe einfach gemerkt, dass tatsächlich allein diese Tätigkeit, dieses Gewerbe anzumelden und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, das liegt alles, eigentlich lag das komplett außerhalb von meiner Komfortzone. Und genau deswegen ist es halt so wertvoll. Und es passierte eben komplett ungeplant. Ne? Also das ist eben so, ich habe in meinem ganzen Leben gar nicht so viele Visionen, große Träume gehabt und habe das oft als negativ empfunden. Ich dachte, Mann, ne? So. Und jetzt merke ich halt so, nee, wenn sich das so ergibt, dann ist es eben auch genauso wertvoll. Und da bin ich bin ziemlich aktiv auf Instagram. Da bin ich auch mir selber sehr dankbar, dass mir das ziemlich leicht fällt, tatsächlich da was zu machen. Und auch das ist halt für mich so eine Quelle von immer weiterer Weiterentwicklung, weil ich natürlich, wenn ich etwas öffentlich erzähle darüber, wie es mir geht und wie ich mich in der Situation anders entschieden habe als vielleicht früher, dann muss ich das ja in Worte fassen. Und dadurch habe ich jetzt auch im letzten Jahr ganz ohne, dass ich Kurse belegt habe, nochmal viele Schritte gemacht in der Weiterentwicklung, was ich auch total wertvoll finde und auch sehr überraschend.
Ja, aber erstmal cool. Vielen Dank für diese Worte, weil da ist, finde ich, schon so viel drin, was auch die ZuhörerInnen von mir so kennen. Einfach losgehen, um es auszutesten, was passiert. Und passt vielleicht auch zu meinem Impuls, mal gucken, was dann passiert. Und auf einmal gibt es neue Möglichkeiten, die entstehen für uns selber. Ich habe eine Interessefrage, bevor ich das vergesse. Was heißt Fächer der höheren Töchter? Mein Sohn, das kennen auch schon alle, der schreibt ja auch gerade Abi, unter anderem in Musik.
Also ja, ich weiß gar nicht genau, wie das dazu kam und ob der Begriff von irgendwem anders kommt oder ich mir das selber ausgedacht. Ich glaube, nee. Das war damals, ich habe auch schon mal als Journalistin gearbeitet und habe mich für ein Volontariat beworben und bin da gnadenlos gescheitert bei der einen Zeitung. Und dieser Chefredakteur, der mich da interviewt hat, also beim Bewerbungsgespräch, der sagte das. Genau, lustig, der hat gesagt, ach ja, so höhere Töchterfächer. Und dementsprechend hat er mich dann auch im weiteren Bewerbungsprozess behandelt. Und hat halt hat sozusagen mir, also seiner Meinung nach war ich als Journalistin nicht geeignet, weil er der Meinung war, ich könne nicht im Dreck wühlen.
Ach krass.
Und das Interessante ist, das hat mich natürlich komplett getroffen damals und er hatte total recht.
Ist ja auch mal schön zu hören, dass vielleicht andere Menschen auch mal recht hatten, aber...
Ja. Genau, weil das, was ich an Journalismus wichtig finde, ist eben, dass man investigativ arbeitet, ne? Und dass man wirklich dahin geht, wo es weh tut. Und das ist was, ich habe mir jetzt noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich das heute besser könnte, aber damals wäre das definitiv nicht gegangen, weil ich dazu halt viel zu lieb und brav war.
Ne? Was für eine gute Schleife.
Ja, genau. Und ich glaube, er meinte das eben, weil Musikinstrument lernen ja, also vor allen Dingen früher war das ja so, dass das vor allen Dingen was war, was eben eher betuchtere Leute ihren Kindern ermöglicht haben. Und Französisch ist ja auch jetzt, also wird oft mit so einem Bildungshintergrund in Verbindung gebracht. So.
Okay, da sind wir dann raus. Wir sind voll die Lateiner-Familie.
Das ist ja auch mein Mann. Das ist ja eigentlich noch
schlimmer.
Intellektueller.
Nein, aber sehr schön. Also der sitzt gerade über mir und lernt aber, glaube ich, heute tatsächlich nicht Musik, sondern Politik. Also heute ist, glaube ich, Musik macht er voll gern. Also das liebt er, das Fach. Das ist, glaube ich, gleich, nee, da brauche ich nicht so viel zu lernen. Das ist irgendwie so sein. Das hat er Freude dran. Und da kommen wir vielleicht drauf, denn wenn etwas Freude macht, dann geht es auch leichter.
Ja.
Und ich habe eben gesagt, die Schleife, die hast du gut gemacht mit dem Lieb. Du hast neulich nämlich was gesagt und da habe ich gedacht, das fände ich ganz toll, darüber zu sprechen, weil ich liebe diesen Satz. Du möchtest nicht mehr das artige Mädchen sein. Und da habe ich gesagt, können wir bitte darüber sprechen? Weil spricht mir aus der Seele und da haben wir vielleicht beide unterschiedliche Geschichten zu mit dem artig und vielleicht magst du erzählen, was da so deins ist. Also wann war Wiebke artig oder warum war vielleicht Wiebke bisher auch artig oder zu artig?
Ja, also mir ist es ja jetzt aufgefallen, als ich letzte Woche in Urlaub gefahren bin mit meiner Mutter zusammen und vieles, was ich natürlich so gelernt habe übers Leben, habe ich von meiner Mutter gelernt und wir waren zusammen auf dem Frankfurter Bahnhof unterwegs und da waren viele Situationen, wo man eben sich in die Schlange stellen hätte müssen, an der Rolltreppe, also da waren wirklich 50 Leute vor dieser Rolltreppe und dann auch beim Einsteigen in den ICE und ich habe dann plötzlich gemerkt, hups, wo ist denn eigentlich meine Mutter? Weil die sich halt immer brav ganz hinten angestellt hat und ich mittlerweile das nicht mehr mache. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mit Ellenbogen mich vordrängele, aber ich habe eben einfach da nicht mehr diesen Blick drauf, wem könnte ich jetzt vielleicht zur Last fallen, wenn ich jetzt hier einfach geradeaus gehe.
Ja.
Sondern, und dann sind noch so ein paar Situationen passiert und dann hat sich dieser Eindruck verfestigt, dass sich da tatsächlich jetzt was tut bei mir, dass ich eben nicht mehr immer mich hinten anstelle und immer versuche, irgendwie alles ganz perfekt zu erledigen. Um dann zu sagen, hey, ich habe aber alle Aufgaben.
Ne? Ja, das kenne ich. Ja.
Und dann irgendwie ist es jetzt wie so eine Lawine, dass mir in meinem Leben täglich so Situationen begegnen, wo ich dann merke, ah, krass. Zum Beispiel jetzt stand ich bei Aldi an der Kasse und hatte meinen Wagen so mittelvoll und hinter mir stand so eine Frau und ich dachte, oh, die hat ja nur eine Sache. Und dann ist halt dieses liebe, brave Mädchen-Ding, ist dann eben zu sagen, oh, wollen Sie vielleicht vor? Ne, also das oft verbindet, also ich merke, habe darüber nachgedacht, dass also tatsächlich schlägt sich das auch manchmal wirklich in meiner Stimme nieder, dass ich dann höher spreche.
Ja, witzig.
Weil ich
so
eigentlich eine tiefe Stimme. Und dann ist es eben so, dass ich jetzt da in der Schlange stehe und denke, okay, ich warte mal, ob sie mich fragt. Ja, weil in dem Moment, wo ich sie frage, ob sie vor will, denke ich ja für sie mit. Mhm. Ne? Und das ist so eine Art vorauseilender Gehorsam.
Ja.
Und dann war es natürlich auch noch so, dass am Ende stellte sich dann raus, sie hatte ganz viele Sachen. Die waren nur irgendwo versteckt. Ne? Und das sind dann, und da muss ich halt so grinsen drüber, weil ich so denke, ja, hättest du auch schön dich reinlegen können. Und das sind eben Sachen, die sich durch mein ganzes Leben ziehen. Also auch in meiner Beziehung habe ich damit Probleme, nicht zu sagen, was ich wirklich will. Ne? Und ich glaube, es geht eigentlich gar nicht so sehr um das liebe, brave Mädchen, sondern eher, dass ich mit meinen Gedanken viel mehr bei den anderen bin, als bei mir, um es denen recht zu machen.
Ja, das wäre gerade so meine Frage gewesen. Woher hast du dieses, oder was bedeutet artig sein für dich? Weil ich habe auch gleich was für mich. Als ich dir gerade zugehört habe, habe ich gedacht, ja, okay, sei mal schön artig. Und ich finde, das ist sowas, was ich kenne, so ein Spruch. Und automatisch, wenn ich mir den jetzt so sage, ist das wie, ich muss artig sein, weil der andere das möchte. Also es ist ja immer auf der anderen Seite. Da sind wir immer auf der anderen Seite, um dem anderen zu gefallen, weil man hat wohl artig zu sein. Auch ja. ich. Also es ist wie ja. so ein, als das ist so ein, wenn das jemand anders sagt und dann als Kinder wir das so hören, dann sind okay. Die Gesellschaft möchte wohl, dass wir artig sind. Mhm. Und da, also ja. ich würde auch sagen, es nicht alles hat was mit artig sein zu tun, aber das macht es so deutlich mit diesem, wir sind auf der anderen Seite und versuchen es den anderen recht zu machen,
ja.
weil wir als Kind das so wahrnehmen, wenn die Großen das sagen, ist das wohl so.
Ja, ja, genau. Und auch wenn ich dann mache ich alles richtig.
Mhm. Ne, das kommst ist du ja auch daher, du musst alles richtig machen?
Ja, schon. Schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man hat alles richtig gemacht.
Dann habe ich eine Interessefrage, auch wenn es jetzt an die Lehrerin geht, aber an die Lehrerin ja. Wiebke, weil auch wenn du aus dieser Gesellschaft oder aus der Gesellschaft kommst, oder aus diesem Glaubenssatz oder diesen Glaubenssatz kennst, wie kannst du als Lehrerin das vielleicht den Schülern heute ein bisschen anders mitgeben, dass es nicht nur alles richtig zu sein hat und dass das Wissen das Wichtigste ist, weil das ist ja so mein Herzensthema.
Ja.
Da bin ich voll gespannt, weil ich glaube, wir wissen das eigentlich alles, dass es nicht so sein müsste, aber wie können wir das gut auch an unsere Kinder, Schüler weitergeben, dass es nicht das Wichtigste ist, du musst was richtig machen und dann bist du gut.
Also wo das natürlich, also das spielt natürlich zum Beispiel eine große Rolle im Unterrichtsgeschehen, wenn man jetzt so ein traditionelles Unterrichtsgespräch hat. Ne, das gibt es ja, das gibt es immer noch und ich gehöre auch zu den Leuten, die, also ich bin auch der Meinung, dass, weil es gibt ja immer unter Pädagogen diese Unterscheidung zwischen Frontalunterricht, ne, das heißt die alte Sache, der Lehrer steht vorne oder die Lehrerin und die Schüler hören zu und dann melden die sich. Und dann eben andere Modelle, ne, in denen sie dann recherchieren oder in Gruppen arbeiten. Und als ich noch nicht so viel Erfahrung hatte, habe ich auch eher dahin tendiert, dass ich gesagt habe, oh nee, Frontalunterricht, das geht gar nicht. Ne? Und in meinem Referendariat wurde das auch so erzählt. Mittlerweile weiß ich aber, dass wenn du als Lehrerpersönlichkeit in der Lage bist, Fesseln zu erzählen, ne? Und Unterricht so zu machen, dass tatsächlich viele zuhören.
Ja.
Also es ist ja egal, was du machst. Auch wenn du Gruppenarbeit machst, arbeiten nicht alle mit. Ne?
Genau.
Aber wenn du in der Lage bist, Menschen zu aktivieren und auch mal dich traust zu sagen, hier Peter da hinten, ich sehe, dass du nicht zuhörst.
Ja.
So, mitnehmen. Dass du dann, dass dann auf jeden Fall Phasen von Frontalunterricht, wo du Dinge erklärst, und wo es dann auch ein Gespräch gibt, dass das wertvoll ist.
Mhm.
Und es gibt aber natürlich, und das sind gerade oft liebe, brave Mädchen, die trauen sich dann nicht, sich zu melden.
Oh, da komme ich auch her. Ich habe mich nicht getraut, in der Schule was zu sagen.
Ja, und das ist halt ein großes Problem, weil wir je nach Lehrkraft eben auch einfach Menschen haben unter den Pädagogen, die sagen, wenn du dich in einer Stunde nicht gemeldet hast, bekommst du für die Stunde von mir eine 6 eingetragen. Und wenn du das dann immer wieder machst, dann kannst du sozusagen ja nie eine gute Note bekommen.
Mhm.
Ja? Und das ist, welche Überraschung, kann ich nicht machen.
Komisch.
Ja. Ich kann aber natürlich auch nicht, weil ich bin ja in dem System und ich kann jetzt auch nicht sagen, ich finde Unterrichtsgespräche gut und wenn da jemand gar nichts sagt, dann finde ich das auch gut oder dann ist mir das egal. Das heißt, ich muss da schon einen Weg finden, auch um die Kinder darauf vorzubereiten, dass sie vielleicht im nächsten Jahr eine andere Kollegin oder einen anderen Kollegen haben, dass sie das können, sich melden. Und meine Schulgeschichte ist eine ganz andere, aber ich weiß das auch heute noch, in Gesamtkonferenzen gehöre ich auch nicht zu denen, die sich ständig melden. Also ich bin auch nicht jemand, der in großen Gruppen gerne spricht. Das heißt, ich habe da viel Sympathie dafür und das ist eben genau ein Ort, wo ich über Fehlerkultur spreche. Also ich...
In der Gesamtkonferenz oder in den Unterricht?
Genau, gut, dass du nachfragst. In dem Unterrichtsgespräch. Also wenn es ums Unterrichtsgespräch geht und darum, dass es halt schüchterne SchülerInnen gibt und welche, denen das nicht schwerfällt, dann bespreche ich das am Anfang des Schuljahres, dass ich sage, ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen hier in der Klasse sich melden und ich möchte nicht, dass gelacht wird bei falschen Antworten. Ne? Und dann besprechen wir auch sowas wie, dass wenn ich jetzt hier recht rüber gehe und ich stolpere, dann müsst ihr auch lachen. Und das ist auch normal, ne, dass man lachen muss, wenn was lustig ist. Aber ich versuche eben immer wieder weiter daran zu arbeiten, dass die auch den anderen sehen und wissen, wie sich das anfühlt. Und ich versuche das nicht, sondern ich sage, wenn falsche Antworten kommen, jedes Mal, dass es, also versuche einen Weg zu finden, zu erklären, dass das kein Problem ist, sondern dass wir daran auch noch weiter forschen können.
Ne? Ja, wie schön.
Also ich sage dann halt auch mal sowas, und das hört sich jetzt bestimmt für Leute außen blöd an. Ich sage, hey, das ist gut, dass du das jetzt gesagt hast, das ist nicht richtig, aber wir können dann nochmal schauen, warum ist das passiert und wer hat das auch so gedacht? Ne, wer hätte das auch so gesagt? Und ich sage dann auch sowas wie, dann kann ich jetzt sehen, was ich nochmal erklären muss.
Genau, aber das ist ja, das ist ja, da hast du ja auch eine Motivation dahinter, auch bei dir hinzuschauen. Ah, oh, guck mal, weil du hast eben gesagt, vielleicht finden das welche komisch, wenn wir das sagen, oder das auch anzusprechen. Aber das ist ja so komisch, weil eigentlich ist überall immer der Satz, naja, Fehler müssen sein. Aber das ist so ein Satz, der wird gesagt. Ja. Und eigentlich hätte man ihn nämlich doch nicht so gerne, weil das damit auseinandersetzen, wie du das gerade so wundervoll erzählst, wie du das versuchst mit deinen Schülern zu machen, das ist ja, also ich habe das nicht gelernt, und ich würde sagen, auch in meiner Umgebung ist es immer noch schwierig. Das heißt nicht, dass es einem wirklich schlimm ist, aber wie damit umgegangen wird, fühlt sich dann für mich, wenn ich mal als Beispiel, immer noch nicht gut an, weil dieses Gefühl, ich habe was falsch gemacht und ich bin nichts wert, ist dann auf einmal wieder zusammengeklebt in mir. Ja. Und weil wir genau das, was du gerade beschreibst, wie du damit umgehst, habe ich nicht gelernt.
Ja, nee, und es ist halt einfach schwierig, weil man, ich meine, du kannst ja auch festhalten, ist es jetzt völlig egal, ob du ein braves Mädchen bist oder irgendwie gar nicht so brav. Ich glaube, niemand kriegt gerne gesagt, das war falsch. So, ja?
Genau.
Und es geht ja eben genau darum, zu trainieren, es trotzdem zu machen. Ne? Und dass einfach klar ist, dass so ein Unterrichtsgespräch sich eben nicht nur darum dreht, Frage, Antwort, Frage, Antwort, weil das ist ja eigentlich kein Quiz. So, also manchmal haben ja solche Unterrichtsgespräche auch so einen Quiz-Charakter, ne? Dass dann die Schüler da sitzen und sich überlegen, was möchte sie jetzt wohl hören? Ne? Antwort A, B oder C. Aber das ist halt auch sowas, da würde ich mich jetzt auch größer machen, als ich bin, wenn ich behaupten würde, das passiert in meinem Unterricht nicht. Ne? Weil wir sind halt in diesem 45-Minuten-Takt und es gibt diese Inhalte, und ich habe das alles auch schon ungefähr 15 Mal Leuten beigebracht. Das heißt, das ist einfach die Struktur von Schule, ist insgesamt erstmal nicht fehlerfreundlich.
Ne? Also ja, aber Zeitpunkt, das ist ja auch, woher es kommt. Also es ist ja auch, das ist, glaube ich, eben noch, wo unsere Gesellschaft ist, aktuell, wo sie herkommt.
Ja.
Und da rauszuwachsen ist ja total schwierig, weil wenn wir als, sag mal, meine Generation, viele Lehrer sind wahrscheinlich schon so alt wie ich, da rauszuwachsen dauert ja. Also das dauert ja, das dann neu zu machen. Und es ist ein Weg, und natürlich ist es ein Weg und darf auch ein Weg sein. Aber ich glaube, das Verständnis dafür braucht es, dass es das unbedingt braucht für die nachfolgende Generation.
Ja, da bin ich ja, das ist halt leider so, also ich sehe schon, dass junge Kolleginnen und Kollegen nachkommen und dass da einige dabei sind, die auch neue Ideen haben, und es ist eben nicht genug, und solange die Strukturen, also zum Beispiel sowas wie dieser 45-Minuten-Takt, solange das nicht aufhört, ne, weil das ist halt, du hast entweder 45 Minuten, das ist zu kurz, oder du hast 90 Minuten, das ist für vieles auch zu lang. Also gerade bei Fünft- und Sechstklässlern, ne? Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, Erst- bis Viertklässler. Und das sind ja Strukturen, das wissen wir ja, die kommen ja noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Also
das ist, ja, aber allein, dass du das schon sagst, ne? Warum sind wir da noch?
Das ist doch verrückt. Also, und das ist wirklich, also das ist als Lehrkraft was sehr Frustrierendes, und meine Mutter, die war auch Grundschullehrerin, und die hat das ja schon alles mitgekriegt, wie sich die Pädagogik nicht weiterentwickelt. Also die Pädagogik an sich entwickelt sich ja.
Ja, das ist ein bisschen, aber das so System wie, da drum nicht,
genau,
oder?
Aber das System wird halt nicht weiterentwickelt, und es ist auch ein Trugschluss, dass Lehrkräfte das neben ihrer Arbeit noch machen könnten. Ne? Also das ist halt alles, also aber ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil wenn man da mittendrin steht, dann und hat so eine bisschen offene Sicht auf die Welt, dann kann das sehr frustrierend sein. Und dann ist eben ein Weg, den ich gehe, dass ich eben versuche, in meinem kleinen Rahmen das ja so gut wie möglich zu machen.
Ne? Und das ist ja ehrlich gesagt schon ganz viel, weil dein kleiner Rahmen, würde ich jetzt sagen, du hast eine Klasse, wie viele Kinder sind da?
30.
Genau, also dieser Rahmen ist nicht so klein. Und also wenn du, Wiebke, da mit diesen 30 Menschen schon so umgehst, ist das ja schon ein Riesengeschenk. Wenn ich mich jetzt nochmal zurückversetze, ich bin so ein artiges Mädchen und ich frage mich gerade, warum es artig war, ist, ich habe gedacht, lieber leise sein, damit ich nichts falsch mache, aber irgendwie war es auch besser, leise zu sein und nicht aufzufallen. Wie kommst du an diese Kinder heran? Also wie machst du das? Weil ich sehe da auch eine Parallele mit, also in meinem Büro, es gibt halt auch da Kollegen, die äußern sich nicht oder vielleicht auch bestimmten Kollegen gegenüber oder Führungskräften. Und trotzdem könnte man ja sie motivieren. Und ich glaube, das gelingt auch. Und hast du da was, wie du das tust?
Also jetzt speziell bei diesen stillen SchülerInnen, es gibt ja auch Jungs, ja, ne, ja, die still sind.
Das ja, ist ja auch so ein, ich spreche auch nur von, ja.
Genau, nee, ich spreche jetzt eher zu mir selber. Das ist ja halt, was mir, nicht, also ich meine, ich bin ja auch selbst eine Frau, da macht das ja auch Sinn, dass mir das gleich in den Sinn kommt. Ne? Es sind auch mehr von diesen fleißigen, stillen Mädchen, die sind auch noch nicht immer nur fleißig. Ne? Manche sind auch einfach nur so still. Aber was tatsächlich erstaunlich gut funktioniert, und es liegt eigentlich komplett auf der Hand, ist, dass du einfach das Gespräch suchst und dass du dir die 15 Sekunden nach dem Unterricht nimmst und sagst, du, ich habe gesehen, du hast dich heute gemeldet. Das war super.
Und das ist so spannend, was bei mir in diesen 20 Sekunden eben passiert ist. Du hast gesagt, dass wir das Gespräch suchen. Da habe ich schon gedacht, ja, genau, dann wird man angesprochen im Unterricht, so, und dann, also da konnte ich mich reinversetzen, weil das war ja auch immer meine Angst, weil wenn ich es wirklich in dem Moment nicht wusste und dann fragt noch jemand und dann gucken alle und dann soll ich was sagen. Und dann hast du so schön gesagt, die 15 Sekunden nach dem Unterricht, ich so, genau.
Ja, weil das ist halt was, das würde ich nie, also das ist, es gibt ja keinen hippokratischen Lehrereid. Aber wenn es einen gäbe, dann würde ich sagen, muss da rein, dass du nie einen Schüler oder eine Schülerin dran nimmst, der die sich nicht meldet. Also das, ich finde, das ist, das geht einfach nicht. Das geht mit Vorbereitung. Ne? Also es geht, wenn ich jetzt wirklich ein Kind habe, das meldet sich nie und wir arbeiten, wir haben bei uns an der Schule, haben wir auch systemische Beratung und also wir haben ganz viel. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass solche Kinder komplett allein gelassen werden. Und wir haben dann einen Plan und das Kind hat sich vorgenommen, irgendwie sich dreimal pro Stunde zu melden. Ja. Und dann gucke ich und dann kann es halt auch, also nach Absprache kann das sein, wenn das Kind mich dann anguckt und ich merke eigentlich, ne, dass ich dann mal sage, du, Maria, weißt du es vielleicht? So, das finde ich geht noch. Aber das ist schon, also danach geht nichts mehr. Also wirklich so kalte Drannahme, das finde ich, es ist ja einfach auch so, wenn man bedenkt, dass wir von der 7. bis zur 10. Klasse mit Kindern arbeiten, die mitten in der Pubertät stecken. Ne? Es ist halt einfach, das kann ja jeder, der hier zuhört, sich dran erinnern, was für Probleme.
Ja, ich kann mich da voll reinversetzen.
Ja, genau. Deswegen ist das, genau, aber das geht. Und tatsächlich diese direkte Rückmeldung, das habe ich, glaube ich, erst einmal erlebt, dass da nichts drauf gefolgt ist. Also wenn ich wirklich direkt Rückmeldung gebe und sage, wow, das war heute echt, ich habe es gesehen. Ne? Es geht ja einfach nur darum zu sagen, ich habe es gesehen. Dann ist meistens in der Stunde darauf passiert wieder was. Und dann passiert nochmal was. Und also ich habe wirklich das jetzt auch schon gesehen, dass aus Kindern, die sich kaum melden, welche geworden sind, die sich viel mehr melden. Und das Krasse ist halt, dann werden wirklich die Noten besser. Und das liegt dann jetzt nicht daran, dass die mündliche Note besser wird, sondern die ganze Leistung verbessert sich dadurch. Und das ist dann ja am Ende auch wieder schon ein Grund zu sagen, wir legen da Wert drauf und wir drücken auch ein bisschen. Ne? Also wir pushen die Leute ein bisschen, dass sie wirklich anfangen damit. Aber eben nur, wenn das in so einem geschützteren Rahmen ist, meiner Meinung nach.
Und auch da, das finde ich richtig schön, ich finde es auch richtig schön zu hören, weil das passt auch so ein bisschen zu meiner Geschichte. Wenn du auf dieses Kind zugehst und das Gespräch suchst und da eine Rückmeldung gibst, hat das Kind wie ein das Gefühl, okay, es ist okay, wie ich bin. Und es beginnt, diesen sicheren Rahmen zu spüren. Ich kann mir erlauben, das zu tun. Und da ist jemand, sie meint das auch so, weil ich glaube, also so wie ich dich wahrnehme, du meinst das eben auch so. Mhm. Vielleicht ist es woanders in anderen Erfahrungen nicht so gewesen. Da hat jemand was gesagt und das ist das, warum das Kind sich vielleicht nicht traut, etwas zu sagen. Und ich finde es auch ganz schön, was du sagst, weil ich kann das für mich so sagen, je sicherer ich geworden bin in meiner Zeit, je mehr ich sicherer bin in dem, was ich tue, was ich sage, und es darf auch mal falsch sein, aber umso größer wird mein Spektrum. Und das ist das, was du dann sagst, dann ist es bei dem Kind auch so, umso größer wird das Spektrum und traut sich mehr. Und das ist das, was dann die besseren Noten macht. Also ich kann das total fühlen, weil du viel mehr von diesen Menschen siehst. Und da ist es egal, ob das alles richtig ist oder nicht, sondern du siehst, wie dieser Mensch sich entwickelt und dabei Wissen aufnimmt und das dann auch vielleicht noch nicht richtig, aber anders in Worte fasst als vorher. Also total schön.
Ja, und auch eine andere, Rahmen. Ich glaube, es geht auch darum, also bei manchen Kindern auch eine andere Einstellung zum Lernen dadurch zu gewinnen.
Ne, weil Was meinst sie, du damit?
Weil also sie merken, wenn sie mehr, also wenn du dich im Unterrichtsgespräch beteiligst,
so, wir waren einmal kurz weg. Die Technik möchte das noch nicht. Also ich sage ja immer, wenn das passiert, dass wir das wohl nicht erzählen sollen oder dass darüber nicht gesprochen werden darf. Und wir beide finden das aber total wichtig. Wir machen es nochmal weiter. Also bezüglich der stillen Kinder, die, wenn sie ins Tun kommen, was dabei rauskommt. Da waren wir, glaube ich, gerade stehen geblieben.
Genau. Ja, ich habe gesagt, dass es ist eben einfach ja auch eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit, wenn du dich traust. Ne? Das ist ja egal, es ist ja aufs ganze Leben bezogen. Wenn du dich was traust, was du dich vorher nicht getraut hast, fühlst du dich anders. Und das ist was da passiert, wenn die stillen Kinder es schaffen, sich mehr zu melden. Und es ist eben aber auch einfach rein quantitativ, nehmen sie den Unterricht mehr auf. Ne? Also bestimmt gibt es, ich kann ja nicht in alle reingucken, es gibt mit Sicherheit super stille Kinder, die nichts sagen und trotzdem ganz viel lernen. Kenne ich ja auch. Ne? Ich kenne ja welche, die melden sich nicht und schreiben trotzdem eine Eins. Aber das durchschnittliche Kind ist, glaube ich, eher mal so geneigt, wenn es schon weiß, melden traue ich mich nicht, dann auch nicht immer so aufmerksam zuzuhören. Mhm. Weil wenn du dir vorgenommen hast, dich zu beteiligen, hörst du anders zu, als wenn du, ne? Ja. Also ich kenne das ja auch aus unserer Ausbildung zum Beispiel. Da war ich auch niemand, der jetzt super viel sich gemeldet hat. Und wenn ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt ein Thema, da hätte ich was zu sagen, dann hat sich meine ganze Haltung verändert.
Total, ne?
Und das ist eben das, was, das versuche ich dann auch in das Gespräch über die ganze Motivation reinzubringen. Und zum Glück habe ich halt jetzt auch wirklich mindestens zwei Beispiele, wo das auch signifikant passiert ist mit den Noten, ne? Wo das dann so ein Dreier-, Vierer-Schüler war und hinterher hatte der halt immer eine Zwei oder eine Eins im Zeugnis. Ne? Und das ist dann ja auch, also ich bin gar keine Verfechterin von Noten. Ich war auch selber auf der Waldorfschule. Ne? Ja. Aber solange ich in diesem System bin, kann ich ja mich da auch nicht hinstellen und sagen, das ist alles total egal. Und wenn da sowas dabei ist, was ich quasi als Verkaufsargument nutzen kann, dann benutze ich das natürlich auch. Ne? Ja. Und genau, also das heißt, weil du ja gefragt hast nach der Fehlerkultur, also im mündlichen Unterricht sehe ich da sehe ich eine große Chance, die ganze Klasse zu sensibilisieren. Aber es ist eben was, da muss man auch wirklich immer dranbleiben. Ne? Und die wirklich die Kinder, auch gerade die stillen Kinder im Blick behalten und die Situationen im Blick behalten, wenn eben so ein bisschen ausgelacht wird. Und das ist halt so, ich hatte in meinem Chor eine Schülerin, die war ganz lange da, also die war ihre ganze Schulzeit bei mir im Chor. Und die wurde auch so ein bisschen ausgegrenzt. Und dann habe ich irgendwann in der Probe mal zu so drei Mädchen gesagt, die sie ausgegrenzt, habe ich gesagt, ich möchte das hier nicht. Und es war für mich überhaupt kein großes Ding. Und es war auch nichts, was ich ständig jetzt gemacht habe irgendwo. Mhm. Und dann hat die mir hinterher, also ich bin mit der immer noch in Kontakt, hat die mir irgendwann mal gesagt, ja, und das hat mir so gezeigt, dass es eben so auch sein kann. Und für mich hat sich in dem Moment so viel verändert, weil so viele andere Lehrer haben das nicht gemacht. Ja, und das war für mich dann echt so ein Moment, das war nicht so ein Moment, wo ich dachte, boah, das habe ich echt gut gemacht, sondern das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, das muss ich viel mehr machen.
Ne? Ja, wie cool. Und also aber auch wie cool, dass sie das rückgemeldet hat.
Ja, total.
Also, und ich glaube genau das, also es ist ja ein kleines Beispiel, was ein großes Beispiel sein kann, weil genau dadurch hast du ein Vorbild, warst du ein Vorbild in etwas anders machen. Auch da kenne ich ein Beispiel, ich habe das mit meinem hochbegabten Sohn gehabt, der irgendwann als Streber gleich am Anfang der Wechsel, in der Wechselschule da war. Und da hat mich der Lehrer angerufen, das hat er gleich, er würde das gerne mir erzählen. Er hat das gleich gesagt, so ein Wort möchte er hier nicht hören. Und das ist so und so. Das war, ich glaube, weiß gar nicht, ob das Niklas so bewusst war, aber mir war das bewusst, weil das war für mich das erste Mal in dieser Schullaufbahn dieses Kindes. Da hat ein Lehrer das gleich auf unterschiedlichsten Ebenen erkannt. Also was dahinter steckte, warum das kam vom Kind, was beim Kind da vielleicht also bei meinem los ist und was er als Lehrer tun kann und was er schon für eine Idee hat. Und da habe ich gedacht, krass, weil. Ja. Und das ist ja ganz viel so, deshalb glaube ich, es gibt ganz viele tolle Lehrer und die tun ganz viele tollen Job. Aber wenn ich dann auch höre, dass Kinder das so wahrnehmen, wie toll das ist, ist das genau das Vorbild, was wir brauchen? Mhm. Und dann sagst du, es ist klein. Nee, wenn du 30 Menschen das schon vorlebst, finde ich das schon ganz schön groß.
Ja. Ja.
Und ich verstehe, was du meinst, aber wie cool ist das bitte? Ich sage immer, wir Eltern, wenn wir bei uns aufräumen und wir das erkennen, was das mit uns macht, wie wir miteinander umgehen, ist das schon ein Schritt, das den Kindern vorzuleben. Ihr Lehrer, ich finde immer, ihr habt es so dolle in der Hand. Ihr könntet so viel tun und ich glaube, ihr wollt ganz viel tun. Mhm. Und dann sind wir wieder beim System, was dann manchmal vielleicht hakt in dem, was können wir wirklich leisten. Aber in diesen, du als Wiebke in der Schule bringst ja, deine Klasse bist du ja einfach so damit und lebst es vor. Und von daher finde ich das richtig wundervoll.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Und es ist eben so, dass sich da irgendwie ganz viel verändert im Moment. Und ich frage mich eben auch zum Beispiel, also ich habe da die Handys groß im Verdacht. Ne? Ja. Und ich hatte halt heute so eine Situation, die hat mich wirklich, wirklich schockiert, weil also ich habe im Moment eine sehr, sehr schwierige Klasse. Und ich habe schon öfter jetzt gesagt, ich bin nicht Lehrerin geworden, um Hilfspolizist zu sein, aber im Moment ist das so. Ne? Ich muss, also das Wort Missbilligung kannte ich vorher, also ich wusste, was es heißt, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich habe jetzt, also es sind einfach so viele Sachen, wo die Kinder einfach gar keine Grenzen mehr kennen, obwohl man sie ihnen aufzeigt, können sie sich da nicht dran halten. Ne? Und da hatte ich das heute auch dann in der 5-Minuten-Pause gab es da so eine riesen Kabelei direkt neben dem Schlagzeug. Und das geht halt nicht, ne? Weil, also ich meine, es geht generell keine Kabelei im Unterrichtsraum. Und dann habe ich die Schüler ermahnt und habe kurz was aufgeschrieben und dann waren die wieder dabei. Ne? Also die haben einfach genau so weitergemacht wie vorher. Und dann habe ich eben nach der Pause eine Ansprache gehalten. Ich habe schon so viele Ansprachen gehalten in dieser Klasse und ich habe sogar schon einen ganzen Ausflug abgesagt, weil das Verhalten von denen sich einfach nicht verbessert hat. Und dann habe ich eben zu diesen Kindern gesprochen und während ich das gesagt habe, warum das alles nicht geht, hat das eine Kind, was beteiligt war, mit wem anders geredet und sich noch Material besorgt und irgendwas. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, du, ich rede gerade und es geht um dich und das fühlt sich für mich echt nicht gut an.
Ja.
Und dann hat er völlig verständnislos geguckt und dann habe ich gesagt, du, guck mal, stell dir vor, du redest mit jemandem und sagst dem, was wichtig ist, und der macht einfach was anderes. Wie fühlt sich das an?
Ja.
Ja, und der wusste es nicht. Der hat gesagt, weiß ich nicht. Und natürlich war da eine Portion Trotz drin, ne? Aber dann habe ich das halt, ich mache manchmal so ein bisschen Abfragen mit der ganzen Klasse, da habe ich gesagt, okay, also es geht jetzt um diese Situation, ne? Ich spreche mit jemandem über was, was mir wichtig ist, und die Person hört mich nicht zu, hört mir nicht zu. Wer von euch würde sagen, keine Ahnung, wie sich das anfühlt? Und dann haben sich wirklich mehrere Kinder ehrlich gemeldet. Und das war dann sowas, wo ich dachte, oh.
Aber ich meine, ist das krass, ja.
Also, und es ist halt schon so, da könnte man jetzt entweder sagen, cool, dass die sich überhaupt trauen, sich zu melden, so, ja. Ne, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich schon oft gemacht habe. Es werden ja viele Sachen auch in der Grundschule schon gemacht mit Empathie und sozialem Miteinander, und viele Kinder sind auch gut darin, einfach nur zu sagen, was die Lehrkraft hören will.
Ja.
Also das könnte man sagen, und auf der anderen Seite war ich wirklich, wirklich erschrocken,
ja.
Weil das waren auch genau die Kinder, mit denen es so viele Probleme gibt. Und das ist schon sowas, dass ich da so das Gefühl habe, da hat sich was verändert im Vergleich zu vor 5 Jahren, dass eben wirklich dieser soziale Gedanke, also ich bin Teil einer Gemeinschaft, mhm. dass einige das gar nicht mehr fassen können.
Und ich, das ist ja, das macht einem schwer. ja total auch, also mich schockt das auch, und es passt aber ein bisschen zur Wahrnehmung meine Kinder sind ja schon größer, der Kleinere macht jetzt gerade Abitur, und der hat das gesagt, schon als er Pate, ich weiß gar nicht, ist das in der 8. oder 9. Klasse, sind die bei uns Pate für die 5-Klässler. Ja. Und da hat er das schon so wahrgenommen, Mama, die hören uns gar nicht zu. Also ich habe hochgeguckt und habe gedacht, oh, da guckt jetzt so ein Großer, und das ist ganz toll. Das war auch bei vielen so. Aber das Gefühl ist, als ob wir gar nicht da sind. Die nehmen uns irgendwie gar nicht wahr. Und Mama, die gucken nur auf ihre Handys. Also ob das jetzt, ich weiß gar nicht, ob das noch wirklich das, ob das nur sein Eindruck war in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen dürfen die das ja gar nicht in der Schule mehr, was ja auch gut ist. Aber ich habe immer gedacht, naja, aber wie haben die das denn zu Hause? Also meine Frage ist immer, wie kommen denn diese Kinder schon in die Schule?
Ja, ja, nee, also das mit der, diese Handynutzung ist einfach, es ist einfach schwierig, weil ja auch viele Eltern den Kindern komplett freistellen, wie sie das Handy benutzen, und die auch ihre Handys zum Beispiel nachts neben dem Bett liegen haben, ne? Also das, und dann sind ja alle Kinder auch schon in der 5. Klasse in WhatsApp-Gruppen, und das ist alles echt schwierig. Und also wir haben das dieses Jahr gemerkt bei der Klassenfahrt mit der 6. Klasse, gab es auch, also es gab wirklich ganz viele Kinder, die ständig gelangweilt, die durften ihre Handys nicht mitnehmen. Das muss man sagen, ne? Die mussten ihre Handys zu Hause lassen.
Finde ich auch genau richtig.
Ja, und es wurden so viele Kinder, haben sich abholen lassen. Und dann, also einige haben mit Heimweh operiert, und der eine zum Beispiel, da war immer, der hat immer gesagt, er hat kein Heimweh, aber ihm geht's schlecht. Und wenn du halt als Lehrerin auf der Klassenfahrt bist, da hast du andere Sorgen, als jetzt über die Weltlage nachzudenken.
Ja, definitiv.
Aber am Ende fiel mir dann halt ein, ja krass, der hatte kein Heimweh, der hatte Handyweh.
Oh.
So. Und das war halt echt das, was wir bei so vielen Kindern beobachtet haben, ne? Dass eben diese Sache so, wir sind hier zusammen mit 29 anderen Kindern, oder wir waren sogar mit 2 Klassen da, was für eine Gaudi.
Ja, also das finde ich total spannend, was du sagst mit der Klassenfahrt, dass ja das Gefühl ist, sich mit sich selber zu beschäftigen, dass das gar nicht mehr geht.
Nee.
Also und dann miteinander, ne? Also es ist, also...
Ja.
Sogar wenn andere da sind, wo ich immer denke, das müsste doch dann, da ist man ja eigentlich abgelenkt, hat man was zu tun. Und dass das nicht funktioniert.
Das ist schon krass. Also wenn ich mir auch überlege, früher, wenn man von so einer Klassenfahrt nach Hause kam, dann kam ja erstmal so ein Tief. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja jetzt auch noch, also das kenne ich jetzt auch noch, ne, von Veranstaltungen. Und also das ist jetzt zum Beispiel auch was, wahrscheinlich haben die das auch nicht. Die kommen dann nach Hause und endlich... können sie wieder ans Handy, ne? Also das ist, ich möchte ja, also ich finde jetzt, es ist völlig falsch, also ist ja auch ChatGPT, ist ja auch so ein Thema mit der Schule, was das da macht. Und es ist ja bei beidem überhaupt nicht sinnvoll, da in so einen Kulturpessimismus zu verfallen, weil wir werden beides nicht mehr los. Und ich bin eben trotzdem der Meinung, das sind eben zwei Hauptthemen, mit denen sich auch die Kultuspolitik viel mehr beschäftigen müsste. Weil nur dadurch, dass die Handys in der Schule verboten sind, verändert sich da noch nichts, ne?
Nein, gar nicht. Aber und du sagst es, dass das Kultusministerium, ja, das stimmt. Und ich sage immer, ja, und aber trotzdem dürfen wir uns alle zu Hause mal überlegen, wie wir das zu Hause schon anfangen. Und das dann immer nur auf die anderen zu schieben. Und ich bin dabei, die brauchen Lösungen, aber ich habe das am Anfang schon nicht verstanden. Ich erinnere das so sehr, als es bei uns losging, dass es iPad-Klassen geben soll, waren in dem ersten Elternabend, ja, es kann ja nicht sein, mein Sohn spielt da ja immer drauf. Und dann habe ich immer da gesessen und ich habe das gar nicht verstanden. Ja, aber du musstest doch das freischalten, das Spiel. Also du hast doch das darauf geladen, weil das darf das Kind gar nicht. Naja, aber sonst fände er das ja nicht gut. Ja, aber wo ist denn dann der Fehler? Also wenn du es nicht tragen kannst, dass das Kind das vielleicht nicht gut findet, aber das ist ein Arbeitsmaterial, da hat gar keine andere Sache was drauf zu tun. Wenn du das erlaubst, dann kannst du nicht der Schule sein, sie müssen mal sagen, der soll da nicht spielen. Also du hast es doch darauf gepackt. Also ich habe da auch eine riesen Frage drüber, wie das gehen soll. Aber wenn wir das schon zu Hause, also wenn das schon zu Hause so losgeht, dann ist es natürlich einfach zu sagen, wir verantworten uns an die Schule und irgendwo anders hin. Wir dürfen doch wieder beginnen, mit unseren Kindern mehr zu reden und uns mit den Kindern zu beschäftigen und nicht das Handy in die Hand zu geben, weil das kommt dann dabei heraus. Und wenn ich jetzt höre, dass du also einen Unterricht gar nicht stattfinden lassen kannst, im Zweifel manchmal, weil keiner zuhört und weil das keiner den, also Regeln, ich finde Regeln ja auch hart, klingt immer hart, aber es braucht halt Regeln für ein Miteinander, um nach vorne raus was Gemeinsames zu erschaffen. Und wenn es in der Schule eben das Wissen und nach vorne gehen ist.
Ja, und das ist halt, also das ist halt was mich im Moment traurig macht, jetzt mich persönlich in meiner Schulkarriere, dass eben, seitdem ich das mache, also ich mache das jetzt noch nicht immer, weil ich eben vorher noch andere Sachen gemacht habe, beruflich, hat immer meine natürliche Autorität und Zugewandtheit ausgereicht, um wirklich Unterricht zu machen, der gut abgelaufen ist. So, also ich habe das wirklich, ich hatte 2, 3 Klassen, wo ich mal ein bisschen strenger sein musste, aber ansonsten hat das immer ausgereicht und das ist eben jetzt nicht mehr so. Und das ist wirklich was, wo ich auch, wo ich wirklich dann auch merke, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Also als ich heute mit den Kindern gesprochen habe und habe ihnen gesagt, ich fühle mich hier wie so ein Hilfs-Sheriff, da sind mir auch die Tränen gekommen im Unterricht, ne? Und ich habe das dann, und das ist zum Beispiel auch was, vor 5 Jahren wären mir vielleicht die Tränen gekommen und ich hätte es nicht so schlimm gefunden. Aber jetzt merke ich mit den Kindern, so wie sie jetzt sind, habe ich ein bisschen das Gefühl, ich muss da so ein bisschen so einen Panzer anziehen. Ne? Also
und das ist dann nicht Wiebke, die es eigentlich auch den Unterricht toll machen kann, weil das ist dann wie so ein Schutz. Das ist ja wie, das klingt richtig wie, ich muss mich selber irgendwie schützen.
Ja. Genau, ja, weil ich ja vorher mit ihnen über Empathie gesprochen habe und in mehrere fragende Gesichter geguckt habe. Und das ist eben sowas, wo ich dann zwischendrin auch wirklich dann mal hier und da sich die Frage ergibt, wie kann ich das jetzt weiter gestalten, so dass es halt auch für mich gut ist. Ne? Ja. Weil das ist eben was sich komplett bei mir verändert hat durch diese Into-Being-Ausbildung, dass ich nicht mehr mich ohne Frage in den Dienst von Sachen stelle und die brav abarbeite. Und es reicht mir, dass die Leute finden, ich bin fleißig.
Ja. So, ne? Schön zu diesem heutigen Thema. Ja, genau.
Genau, ja, weil ich einfach, und ich sage das auch zu den Schülern, ich sage, wir sind hier eine Gemeinschaft und ich gehöre auch dazu.
Ja,
und wundervoll. Ich muss mich hier auch wohlfühlen. Und deswegen gibt es diese Regeln. Nur wenn das halt nicht mehr reicht, dann muss ich anfangen, Striche an die Tafel zu machen und eben Verwarnungen an die Eltern zu schicken. Und das ist dann halt alles so, also meine Stärken liegen da drin, diese Kinder zu begeistern, ne? Und mit denen Musik zu machen und mit denen Französisch zu sprechen und irgendwie, ja, die zu inspirieren tatsächlich. Ne? Das hätte ich früher jetzt so nicht über mich gesagt, aber heute weiß ich kann das. Das sind meine Stärken. Meine Schwächen sind Organisation, Listen führen, sowas alles. Das kann ich nicht und habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja, und das
dann
ja auch spürbar.
Je mehr ich aber zum Hilfs-Sheriff werde, Desto mehr, weil wenn ich Eltern informiere, muss ich auch da kontrollieren, dass die Eltern das, ne? Und das sind alles so Sachen, die verleiden mir meinen Beruf. Und das ist halt echt, das ist schade. Und da, ja, wie gesagt, da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Und dann bin ich in solchen Momenten froh, wenn ich dann zum Beispiel ein Coaching-Gespräch führen kann und habe engen Kontakt zu einer Person, die freiwillig mit mir arbeitet. Ja, und dann mir erzählt, was sie alles für Erfolge hat in ihrem Leben. Ne, weil dann weiß ich, okay, bei dieser anderen Sachen, dass mir eine Schülerin irgendwie 3 Jahre, nachdem sie Abi gemacht hat, sagt, oh, Frau Weller, und damals.
Ja, aber das, also ehrlich gesagt, ich würde dich ermutigen, das als Riesen, also ich als Mama würde das ganz toll finden, wenn du das meinem Kind mitgegeben hast, dass ein Umgang und ein Einstehen, etwas ansprechen, so etwas bei jemand anderen bewirkt hat und das war für dich einfach, du hast das ja vielleicht gar nicht schon durchdacht, das wäre vielleicht für sie und so gut, sondern du hast ausgesprochen, was für dich in dem Moment wichtig war. Und das darf doch das größte Vorbild sein, dass wir das, was für uns wichtig ist, aussprechen und dann entsteht ein Miteinander. Wenn wir das alle nicht mehr tun, dann kann das auch nicht so wirken. Also von daher, ich finde das ein ganz wundervolles Feedback dieser Schülerin.
Nein, ist
und ich
auch.
Kann das total fühlen, was du sagst, dieses, wenn dann sich jemand committet, mit dir zu arbeiten und da das hin und her kommt, also das ist ein anderes, fühlt sich anders an. Und eigentlich wäre das auch so schön, das in der Schule so zu haben.
Voll. Ja, also es ist ja auch nicht aller Tage Abend. Also und man muss ja bei all dem, ich meine, was ja eigentlich die Tragik ist, da sind dann vielleicht in so einer Klasse von 30 Schülern sind 6 oder 7, wo das einfach nicht läuft. Und natürlich hat das was mit Handys zu tun und mit zu Hause zu tun. Und die machen das ja auch nicht, weil sie böse Menschen sind. Ne? Die machen das ja nicht. Die machen das so, weil sie gerade nicht besser sich kontrollieren können. Und wir sind in einem Rahmen von 30 Leuten und einer erwachsenen Person. Das heißt, ich kann nicht mit allen einzeln daran arbeiten, was jetzt besser für sie wäre. Und dann sind da ja aber auch noch 20, 25 andere Kinder, die gerne lernen wollen oder halb gerne lernen wollen, aber ne? Und das ist halt, das ist halt schwierig und
ja, und ich plädiere dafür, ich finde das total toll für alle, die so wie du in der Schule vorangehen. Und es waren ja schon einige Lehrer hier bei mir im Podcast, ich sage das immer wieder. Aufgeben ist für mich keine Option, weil es ja so wichtig ist nach vorne raus. Und ich habe das auch schon mal gesagt, ich habe meinem Sohn immer gesagt, der wirklich doll über die Schule meckert. Also mein Abiturient meckert wirklich sehr und sagt, er hat nichts gelernt fürs Leben. Und ich sage immer, dann werd Lehrer und mach es besser. Und er sagt, aber in dem System brauche ich keinen Lehrer zu werden. Ja. Und das ist so verrückt. Also ich glaube auch nicht, dass er das wäre, aber das ist seine Antwort darauf.
Ja.
Und das ist ja total schade, weil Schüler sind ja nicht doof, die erkennen das schon auch.
Ja.
Was funktioniert, was nicht, warum tut man das nicht, was ist da nicht die Konsequenz? Die sind ja durchaus so weltoffen, wie sie sind und auch vielleicht, weil die Handys, sie sehen viele Sachen auch, wie es eigentlich funktionieren könnte und sehen, aber hier ist es ja ganz anders.
Ja.
Das hat ja auch kann ja auch eine gute Seite haben, aber dieses, ich kann doch sowieso nichts verändern, das ist doch eigentlich das, was da so schade hinter ist.
Ja.
Und
das ist total schade.
Wir bräuchten genau solche Menschen, die sagen, ich sehe das Problem und ich weiß die Lösung nicht, aber ich würde gerne daran arbeiten, die so zu finden.
Ja, aber im Kleinen gibt es das. Also bei mir an der Schule gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die machen zum Beispiel so Experimente, dass die fächerübergreifend unterrichten und dass die Kinder auch im Unterricht auch mal raus dürfen und ne, irgendwo auf dem Flur liegend was anmalen oder arbeiten dürfen. Also es gibt das schon und es ist natürlich zu wenig. Also das hatte ich ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, das ist halt einfach mit diesem deutschen Schulsystem, da kannst du dir die Zähne dran ausbeißen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ist Schulleiterin und die würde auch so gerne alles verändern und scheitert an ihren Kollegen. Ja, das gibt es halt auch.
Mhm.
Es kann auch an den Eltern scheitern. Also wir haben zum Beispiel für diese Klasse mit dem fächerübergreifenden Unterricht haben wir bei unserer Einführungsveranstaltung auch immer die Frage, ja, funktioniert das dann überhaupt mit dem Abitur, wenn die hier so anders unterrichten? Also das gibt es auch, ängstliche Eltern.
Ja.
Ne? Und dann ist halt Deutschland einfach auch riesig groß.
Ja, ich sehe das auch. Also ich kann das alles sehen. Ich sehe auch diese Geschichte, woher es kommt. Und ich glaube auch nicht, dass es sagt, wenn wir sagen würden, heute machen wir es anders, funktioniert es auch nicht, weil das ja nicht in unseren Köpfen oder in dem, wir haben es ja nicht geändert. So wie wir sagen, wir fallen auch immer wieder in unsere Gruben, in unsere tollen Dinge, die wir alle schon gelernt haben, haben wir morgen schon wieder anders gemacht. Aber wir sind da auf dem Weg und dieser Weg dauert ja. Und wenn wir nicht anfangen, also gefühlt sage ich immer, wir fangen nicht an und das stimmt eben nicht. Das ist bestimmt nicht so. Es ist bestimmt schon was in Bewegung im Kleinen. Und wir sind aber ja langsam, wenn wir auf der anderen Seite so unfassbare viel Bewegung in der Welt haben, kommen wir da gar nicht gegen an. Und das ist dann ja voll gefährlich für unsere Kinder. Wo geht das dann hin, wenn es in anderen Ländern vielleicht schon neue Strukturen und so gibt? Also da bin ich raus, aber ich weiß das nicht so genau, ne?
Es gibt viele andere Länder, wo es anders ist.
Also dann
anders
muss es ja auch irgendwie anders funktionieren.
Mhm. Ja, genau. Also ich denke, auf der kleinen Ebene kann man was machen mit Menschlichkeit in der Schule. Und die großen Brocken, du hast jetzt gesagt, du hast manchmal das Gefühl, es ist noch gar nicht losgegangen. Also ich würde auch sagen, es ist nicht losgegangen. Und es ist nicht, ja, weil solange, also du kannst, also kleine, also KollegInnen, die einzeln was in Klassen verändern, verändern ja nicht das System, weil wenn die dann weggehen, dann ist die Veränderung weg. Also insofern, da, weil du vorhin gesagt hast, man sollte es nicht aufs Ministerium schieben. Also das ist ja, die Zuständigkeit ist nicht geklärt. Und beziehungsweise ich würde sagen, das Ministerium sieht die Zuständigkeit schon bei sich, aber erwartet auch, dass wir was machen. Aber solange du gewisse Strukturen nicht aufbrichst,
das ist total spannend. Ja, genau. Und ich würde das nochmal mit der, wenn du sagst, diese Lehrerin, das kann ich total sehen, dann ist die Veränderung auch weg. Und sie hat dann trotzdem auch schon was getan, weil sie dann ihre Schüler, also deshalb würde ich das immer sehen, ne, wenn ich immer die Vision habe, je mehr Menschen wir erreichen, umso besser habt ihr, ne, bist du in deiner Klasse aktiv und in allen Klassen davor und habt ja schon ganz viel mitgegeben, auch wenn die das vielleicht dann nicht mehr weiter im Umfeld erkennen. Haben Sie aber eine andere Umgehensweise mit dem, ich darf auch Mensch sein und ich probiere mich da weiter aus? Ja. Haben Sie eine andere Prägung schon mal ein paar Jahre mitbekommen, als vielleicht wir, die das die Möglichkeit gar nicht hatten? Und natürlich ist das zu wenig, stimmt. Aber das ist, um das überhaupt zu sagen, wir gehen halt los und ich glaube, das darf es sein.
Das stimmt, aber das eine ist ja die persönliche Ebene sozusagen von einzelnen Menschen, die von Menschen beeinflusst werden und das andere wäre sozusagen die strukturelle Ebene, wo man, ne, wo dann wirklich
total.
Alle profitieren, egal was für eine Lehrkraft sie haben. Also das, ne?
So. Ja, ich bin bei dir.
Und aber das ist natürlich auch so was, dass wenn wir jetzt diesen Trend haben, dass die, also ich sehe schon im Moment auch, dass zum Beispiel immer mehr Kindern schwerfällt, eben in Gruppen zu arbeiten, ne? Oder auch selbstständig zu arbeiten. Und eigentlich, es gibt schon in der Pädagogik diesen Trend vom selbstständigen Arbeiten, aber viele können das gar nicht mehr, weil da gibt es ja keinen Dopaminkick, wenn du nicht, ne? Wenn das nicht irgendwie mit Gamification oder so arbeitet. Das heißt, durch diese ganze Handynutzung entwickeln sich quasi die Kinder immer weiter von dem weg, was eigentlich sozusagen zukunftsgerichtetes Lernen wäre. Und wir kommen wieder dahin, dass wir mehr die alten Strukturen fahren müssen, mit ganz klaren Grenzen, damit die überhaupt sich fokussieren können in kurzen Abschnitten mit klaren Arbeitsanweisungen. Ne? Also das ist halt genau auch das mit ChatGPT, dass auf der einen Seite heißt es in der Pädagogik, der Lehrer wird zum Lernbegleiter. Das hört sich ja so schön an, ne? Und wir arbeiten auf einer Vertrauensbasis und ne, da gehen uns allen die Herzen auf. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Schüler ChatGPT auf ihrem Tablet laufen haben. Der Lehrer stellt eine Frage, ChatGPT nimmt die auf und dann lesen die Schüler die Antwort vor. Und der Lehrer kann es erstmal nicht nachweisen, wenn er nicht wie ein Polizist die ganze Zeit guckt, was los ist. Ne? Oder in Klausuren laufen meine Oberstufenkolleginnen jetzt durch die Reihen und alle müssen die Handys abgeben und es ist totale Kontrolle. Und totale Vertrauenslosigkeit. Das ist ja, ja das Schlimme, ne?
Total. Also es ist ja wirklich total, das ist ja mein Lieblingsthema, wo ich immer sage, in der Führungsebene, wir müssen weg von Kontrolle, rein in Vertrauen. Und das ist wirklich spannend, weil im Moment so viele Menschen, auch in meiner Umgebung, sagen, sie haben das Gefühl, es ist wieder so ein Zurückgehen. Also wir waren schon mal weiter und offener. Und es passt ja genau das, was du da auch zu sagst, dass wir eigentlich wieder zurückgehen zu alten Dingen.
Ja, ja, aber eben bei uns in der Schule eben gepusht durch diese Technologienutzung. Mhm. Ne? Also es ist schon so, ich glaube, dass viele Lehrkräfte würden gerne mit mehr Vertrauen unterrichten.
Ja, total.
Aber wenn du dann hörst, dass alle mit dem Handy bescheißen, dann, ne, und das ist ja auch sowas, natürlich ist es eine gute Lehrkraft, fühlt sich nicht persönlich getroffen, wenn gespickt wird. Ne, das ist so, ne, das hat ja mit dir persönlich nichts zu tun. Aber wenn ich halt versuche, meine Lehrer-Schüler-Beziehung auf eine persönlichere, direktere Ebene zu bringen, und wenn ich versuche, denen klarzumachen, ich bin für dich hier, dann ist es irgendwie doch Mist.
Ja.
Ne?
Ja,
und dann ist es doch so, dass man enttäuscht ist. Und dann habe ich auch keine Lust, darüber nachzudenken, ob ich jetzt nicht erwachsen bin, weil ich enttäuscht bin.
Das ist egal. Das ist total egal.
Ne? Ja. Und das ist, deswegen, das ist so, da habe ich im Moment, weiß ich gar nicht genau, in welche Richtung ich da fühlen soll oder gehen soll, weil ich weiß, wenn ich mich selber schützen will, muss ich strenger werden. Ne? Strenger, als ich je zuvor war.
Mit diesem und dann ist es aber die Frage, ob eine Wiebke wirklich deutlich strenger werden möchte, weil dann ist es eigentlich gar nicht das, wie du durchs Leben gehen wollen würdest. Und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass du gar nicht die Lehrerin, die gute Lehrerin wärst, wie du sie bisher warst oder sein kannst in vielen anderen Bereichen oder also hoffentlich noch hauptsächlich so, weil dann bist du es nicht mehr so. Und das ist dann wieder so ein bisschen wie, ich muss mich schützen und wenn ich mich schütze und verstelle, weil die weil du es nicht, also und das meine ich ja nicht böse, aber nicht halten kannst, dagegen anzukommen, weil das, was dein Auftrag ist, einfach dann nicht mehr erfüllt werden kann. Nee. Das kann ja dann nicht das Ziel sein.
Nee. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was da die Zukunft bringt. Mir fällt jetzt gerade ein, ich hatte einmal eine Klasse, die habe ich in der 7. Klasse übernommen und das war so eine von den Klassen, wo dann alle mal sagen, oh, ich war wieder in der 6D, es war ganz schlimm. So.
Ja.
Und da saß ich halt so bei einer Einladung und dann neben mir so zwei Kollegen und die redeten irgendwie über, sagen wir jetzt 6D, ne? Und ich so, wer kriegt die wohl nächstes Jahr als Klassenlehrer, ist ja ganz schlimm. Und dann wurde mir plötzlich klar, das bin ich. Und dann habe ich wirklich meine ganzen Sommerferien damit verbracht, dass ich dann so Bücher gelesen habe, Classroom Management und ne, mit der Disziplin und so. Und dann bin ich da wirklich rein. Dann habe ich mir Rüstung angelegt und bin da rein und habe da, also das war schon wichtig, weil die hatten halt vorher so einen Lehrer, der war viel krank und da war wirklich gar keine Ordnung drin. So. Und dann habe ich da wirklich strenge Regeln aufgezogen, ne, und war so richtig, also ich habe mich dann, ich habe mich einfach der Situation angepasst und es lief dann auch, es lief richtig gut. Und dann habe ich nach einem halben Jahr mit den Elternvertreterinnen geredet und dann meinte die so, naja, also Marie, die Tochter von ihr, sagt halt manchmal, wir wissen gar nicht, ob Frau Weller uns überhaupt mag. So, und das war natürlich richtig schlimm, weil ich dann gedacht habe, nee, das willst du ja auch nicht.
Ja, aber die haben ja die echte Frau Weller auch gar nicht gesehen.
Nee, genau. Und dann habe ich so Stück für Stück locker gelassen. Mhm. Und am Ende war es auch wirklich gut. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich rückwirkend sagen würde, ich würde es anders machen. Ne? Weil wenn du wirklich so eine Klasse hast, wo einfach keine Struktur ist, musst du die da reinbringen. Aber es war definitiv halt kein freudvolles Arbeiten.
Ja.
Und es wurde dann halt besser. Ne? Aber das ist eben genau das, warum ich tatsächlich nicht weiß, wenn das jetzt immer so weitergeht und ich tatsächlich Klassen habe, wo ich immer wieder die Rüstung anziehen muss, ob das dann für immer das Richtige für mich ist. Weil genau, das ist, die Katze beißt sich ja in den Schwanz. Ne? Also ich bin Lehrerin geworden, um mit Menschen zu arbeiten und denen was beizubringen und über diese beiden wundervollen Fächer zu sprechen. Und habe eben auch in den Jahren, wo ich dann angefangen habe und gemerkt habe, ich kann das auch wirklich gut, eben genau das auch lieben gelernt, dass ich eben da stehen kann als ich und dass ich mich für die interessieren kann und dass das aber auch was bringt. Ne?
Ja.
Weil es ist halt keine Einbahnstraße.
Ja, ganz
es genau. geht halt nicht, wenn von der anderen Seite die Kapazität nicht da ist, sich irgendwie ein soziales Gefüge zu erschaffen. Weil ich kann ja nur die Leitplanke sein für das Sozialgefüge. Ja, mal sehen. Also vielleicht ist es ja auch nur Corona.
Ja, wie schön, dass wir immer so solche Dinge suchen. Also erstmal vielen Dank auch für deine Offenheit, das zu teilen, weil ich finde das total spannend, auch mal von außen, also das mal zu hören, wie die Wahrnehmung auch von innen ist und was ihr auch als du als Lehrer, und ich glaube, da sprichst du wahrscheinlich für viele Lehrer, wie das ist und wie es wirkt, auch dass die ganze Handynutzung, wie ist das gerade in der Schule und was wirkt das, was bringt es eigentlich nach außen? Also das mal zu hören, wie groß die Gefahr eigentlich wirklich ist, das finde ich total beeindruckend. Also danke dafür. Und es macht es für mich umso deutlicher, wie wichtig das ist, von Mensch-zu-Mensch-Begegnungen einfach wieder so zu priorisieren oder überhaupt erstmal zu lernen für viele. Und wie wichtig das dann ist, dass wir da vorausgehen.
Ja.
Also, danke dir sehr. Und ich denke gerade nach über meine Frage, die ich am Ende immer stelle. Und ich weiß gar nicht, wie fühlt es sich ganz komisch an, diese Frage zu stellen. Und ich stelle sie trotzdem. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Podcast gehört hast, aber ich stelle am Ende immer meine Frage, was bringt Wiebke zum Funkeln? Und ich frage mich gerade, also was bringt Wiebke wirklich zum Funkeln? Wenn du wirklich, ja, also wenn du das mal beantworten magst, vielleicht.
Ja. Also tatsächlich bringt mich zum Funkeln der zwischenmenschliche Kontakt. Also wenn ich mit Leuten in Interaktion bin und ich merke, da entsteht so ein Flow. Ja, und ich glaube, dass dann eben auch das Spannende ist, dass dieses Funkeln sich tatsächlich auch übertragen kann. Also morgen haben wir Probe mit dem Eltern. Lehrkräfte ehemaligen Chor.
Was für eine tolle Geschichte.
Ja, genau. Und das ist der Ort, wo ich das Funkeln tatsächlich entdeckt habe, wo ich das erste Mal entdeckt habe, ich kann hier was rausschießen. Und ich glaube, das sind meine größten Funkelmomente, wenn ich vor einem Chor stehe und wir zusammen was Musikalisches erschaffen.
Ja, total schön. Es ist so spürbar und ich sage das am Ende so gerne, genau, wenn du bist und das tun darfst, was auch einfach aus dir heraussprichst, was ich auch sagen würde, was Lehrerin ist, was das bewirken kann. Also wenn wir wirklich üben, und das ist dann ja wieder immer so ein Aufruf an alle, immer mehr zu üben, was ist das eigentlich, was eigentlich meins ist und nicht das, was die Außenwelt von mir verlangt, was dann möglich ist und wie wir anstecken, also wie wir Leute anstecken können. Du im Chor, ich hier mit meinem Podcast, wo das viele sagen, ist, das sprudelt und das ist doch dann das, was wir brauchen, anstelle von das, was im Moment passiert.
Ja, oder weiter scrollen.
Oder weiter scrollen. Genau, was für ein geiles Wort. Oh, liebe Wiebke, vielen, vielen Dank auch für das spontane Technikchaos. Wir werden mal gucken, was passiert. Aber es soll vielleicht genauso sein, dass das, was nicht zu schneiden ist, nicht gehört, gesagt werden sollte. Wir machen das immer am besten genauso, wie es ist. Das kennen meine Zuhörer schön.
Ja.
Es ist einfach Mensch sein und da gehört genau das auch dazu. Also vielen Dank, so schön, dass du da warst und wir sprechen bestimmt mal wieder, wenn du Lust hast.
Ja, gerne. Tschüss.
Danke. Dorte. Tschüss.